Weltmeisterliche Grüße, Philipp, an dich von der Couch. Und wir begrüßen euch zu unserer zweiten Folge, die sich ausschließlich um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft drehen soll. Philipp, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist Geschichte. Und hat auch ein bisschen Geschichte gehabt, oder?
Ja, ich wollte dir eigentlich brasilianische Grüße senden, was ich auch hiermit tue.
Ja.
Steht uns. So ein 7-1 fand ich damals ziemlich geil. Und
Hat verliert seinen Reiz gar nicht, ne?
Und
bleibt so.
Nö, finde ich, also kann ich mich dran gewöhnen. Also das.
Ja, werden wir aber nicht. Weißt du, wer das gesagt hat, dass wir uns nicht daran gewöhnen sollen, dass 7-1 steht am Ende des Spiels? Einer, der ganz viel Wert auf Tugenden und Arbeit und Fleiß legt.
Ne? Kann ja nicht Mario Basler gewesen sein.
Nee, Fritze Merz.
Natürlich.
Nee, wenn kein kleinerer als Fritz. Denn der Fritz hat dem Donald ein Trikot geschenkt zum Geburtstag. Und von wem? Von der deutschen Nationalmannschaft.
Natürlich.
Das ist auch einfach ein Schelm, der Junge. Egal, über Fritze wollen wir heute nicht reden.
Nee.
Wir reden heute über die deutsche Nationalmannschaft, Philipp, und den fulminanten Auftakt gegen Curaçao haben wir alle gesehen, gehört, gelesen, verfolgt.
Ja.
Philipp, ab wann war dir klar, dass es ein Schützenfest wird?
Mache ich gar nicht am Ergebnis fest, sondern jetzt, als ich das Spiel gesehen habe, nicht, sondern ich mache das bisschen Metaebene jetzt.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Genau. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge besprochen, dass ja Portugal und Spanien sozusagen gegen ihre sehr schwachen Gegner gescheitert sind.
So ist es.
Ne? Also Cap Verde ist es, glaube ich, gegen Spanien. Da ist ja jetzt der Torwart, ist ja jetzt Nationalheld.
Ja, genau. Drei Statuen.
Bei Demokratische Republik Kongo, die haben ähnlich Beton angerührt wie Cap Verde.
Und noch ein Tor geschossen, das muss man ja auch zugeben.
Und sogar ein Tor geschossen. Und was ich jetzt, worauf ich jetzt hinaus will, ist halt, dass Spanien und Portugal kein Mittel gefunden haben, um diesen tiefen Block zu brechen.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt wieder zurück zu deiner Frage komme, war der Moment, wo ich dachte so, hey, das wird geil, der Moment war, wo ich gesehen habe, wir schaffen es jedes Mal mit einem Angriff oder sehr oft mit einem Angriff gefährlich in den 16er zu kommen. Mhm. Also wir hatten keine Probleme damit, den Abwehrriegel zu knacken und sind jedes Mal irgendwie gefährlich in den 16er gekommen.
Immer wenn es einen Moment schneller war, als
genau.
Die Insulaner das Spiel auf einmal schneller wurde, hatten wir sie abgehängt. Ja.
Genau, also wir hatten sozusagen für jede Situation ein Rezept und wir sind jedes Mal gefährlich vors Tor gekommen. Klar, auch mal gestokelt, sehr oft natürlich dann noch wegverteidigt von den,
ja.
Von den Insulanern, gar keine Frage. Aber klar, dann fällt halt irgendwann das Tor, ne? Und dann haben wir uns irgendwann durchkombiniert und dann macht ein Mecha das 1-0. Und dann war für mich auch direkt klar, okay, wir schaffen es, den tiefen Block zu überwinden und schießen Tore. So, und als klar, Curaçao macht das 1-1, ne, wissen wir ja, war ich nicht nervös, weil ich wusste, Curaçao ist nichts gegen Curaçao, aber die sind so schlecht. Das, was wir mit Mecha geschafft haben, ein paar Minuten vorher, das schaffen wir auch noch 10-mal danach. Und so ist es ja dann auch gekommen. Natürlich viel zu hoch für meinen Tipp.
Ja.
Aber ich sag mal, lieber gewinnen wir höher als mein Tipp, als dass wir wie Spanien oder Portugal gegen so einen schlechten Gegner halt dann eben nicht performen.
Auch Tendenz sind Punkte, Philipp. Daran musst du denken. Ich muss ehrlich sagen, mir war eigentlich klar, mit diesem ersten Tor, also mit dem 1-0 von Felix Mnecha und vor allen Dingen dem Zeitpunkt, also nicht in der 43.
Ja.
Nicht nach 30 Minuten, nicht nach 60, nein, nach 6 Minuten fällt dieses 1-0, war mir eigentlich klar, die Mannschaft brennt, die hat Bock, die wollen das Ding gewinnen hier. Und die Einstellung hat gepasst und bis zum Schluss gepasst, deswegen fallen die Tore 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 eben auch noch. Man hätte auch nach 4-1 aufhören können, die Arbeit einstellen können und schieben können den Ball. Die Mannschaft Curaçaos wusste nach dem 2-1, dass es jetzt sehr schwer sein würde, ein zweites Tor zu schießen.
Ja.
Möglich ist im Fußball alles. Wir haben das jetzt in der ersten Spieltag erlebt. Aber die Wahrscheinlichkeit eben recht gering. Und deswegen gut, dass Deutschland da weiter nachgelegt hat. Gut auch, dass die halbe Startelf diese Tore schießt. mit Musiala unter anderem, der den ich, wo ich es gut finde, dass er das Tor schießt, dass er das macht.
Freut mich auch sehr für ihn, ja, nach der langen Verletzung.
Exakt, genau, kommt auch ins Spielfluss. Und da muss man auch sagen, so sehr man dann auf einen Leroy Sané auch schimpft, schießt kein Tor an diesem ersten Spieltag, ist aber insofern auch nicht dramatisch, bringt immer wieder Geschwindigkeit auch rein, auch mannschaftsdienliche Aktionen dabei.
Ja, genau.
Ist also kein Verlierer dieses Spieltags.
Nein.
Insofern passt das schon, ist das schon in Ordnung.
Ja.
Auf deinen Tipp eingehend, Philipp, vom letzten Mal. Du hast Havertz vorne getippt und die Abwehrkette so quasi wie im Finnland-Test.
Mhm.
Ich glaube, Nagelsmann ist bis auf Lennart Kahl auch exakt die gleiche Aufstellung, hat exakt die gleiche Aufstellung aufgestellt.
Genau, müsste so sein, ja.
Wie gegen Finnland. Und es hat sich auch dann bezahlt gemacht in dem Moment gegen Curaçao vielleicht. Auch zum Einspielen der Mannschaft, damit man so ein Gefühl bekommt, wie man miteinander dann gut harmoniert. Genau diese Mannschaft aufgestellt. Jetzt haben wir nach hinten geguckt.
Ja, ich will, bevor wir zum Geografie-Podcast wieder werden, würde ich gerne noch zwei Spieler hervorheben.
Ja.
Du hast über Musiala gesprochen. Ja. Das wäre mein dritter Spieler gewesen. Ich muss sagen, Felix Metscher hatte ich ja nicht in der Startaufstellung.
Auch jetzt nicht dein Lieblingsspieler, wie ich immer so rausgehört habe. Also eher ein Spieler, wo du sagtest, naja.
Genau, das ist für mich.
Bei den Dortmundern eher Mittelklasse, ja.
Ja, also bei den Dortmundern, genau, also es ist gut unterwegs, aber für mich fehlt da noch sozusagen ein Regalboden für ganz oben. Muss ich, glaube ich, also entschuldigen tue ich mich dafür noch nicht.
Noch nicht.
Dafür war es noch Curaçao, aber. Und da kommen wir später zu. Ich will mehr sehen von dem Jungen. Also das hat mir sehr gut gefallen, war überall. War sozusagen der spielmachende Sechser, ne? Nachdem also Pavlovic sozusagen der tiefe Abräumer und dann Metscher sozusagen auf Norddeutsch Box-to-Box Spieler. Hat mir wunderbar gefallen. Und Nathaniel Brown, der absolute Senkrechtstarter in der Nationalmannschaft.
Auch mit Tor.
Mit Tor hat mir wunderbar gefallen. Also finde ich sehr geil, wie frech der Junge da vorne einfach agiert mit seinen jungen Jahren. Und die beiden wollte ich einfach nur nochmal hervorheben. Also absoluten Gewinner des ersten Spieltages.
Das würde ich so unterschreiben, dass das die Gewinner sind. Ich würde noch mit anführen, dass ich es schade finde, dass Dennis Undorf nicht von vorne spielt wieder, sondern wieder nur eingewechselt wird. Die Argumente für Nagelsmann, ihn nicht von vorne an starten zu lassen, werden immer weniger.
Mhm, stimmt.
Ich denke gegen die Elfenbeinküste. Da kommen wir gleich ja noch zu, wie die Aufstellung dann aussehen wird. Aber mein Tipp, kannst du dir denken, wer dann definitiv mit in der Startelf stehen wird. Die Spielerehrung für Curaçao haben wir hinter uns, Philipp.
Ja.
Wir schauen nach vorne. Die DFB-Elf mit zwei Ruhetagen zwischendrin, Schlangenfunden auf dem Trainingsgelände, Schulbesuchen, was gab es noch? Alles Mögliche und rhythmische Sportgymnastik jetzt zum Auftakt. Wieder im Training auf dem Nebenplatz, weil der Hauptplatz geschont werden soll. Der Rasen muss geschont werden. Auch in den USA ist Rasen kaputtbar. Baut sich jetzt so ein bisschen auf. Nagelsmann hat keine Verletzungsproblematiken im Team. Nachdem Lennart Kahl ausgefallen ist, war es bisher eigentlich alles gut. Die Wade oder die Wade der Nation, die ich jetzt schon so häufig gehört habe, mit Manuel Neuer hält. Wird die für das Elfenbeinspiel überhaupt von Relevanz sein? Was glaubst du? Glaubst du, Manuel Neuer spielt?
Ja.
Ja?
Ja, also wenn er fit ist, spielt er.
Wir sprachen in der Auftaktfolge darüber, dass Manuel Neuer in den großen, wichtigen Spielen im Zweifel relevant wird. Ist das schon so ein großes, wichtiges Spiel, genauso wie gegen Curaçao ein großes, wichtiges Spiel war? Oder weil wir ja davon ausgegangen waren, Manuel Neuer ist vor allen Dingen dafür da, die Aura, die immer besungen wurde, die Ruhe, die dann auch ausgestrahlt wird, ist sicherlich ein unglaublich wichtiger Spieler, nur es ist wie dein anderer, nicht zwingender Lieblingsspieler, Kingsley Coman, wer die Hälfte der Saison, oder Marco Reus, wer die Hälfte der Saison nicht da ist, kann die Tore nicht schießen und ist dann halt auch nur die Hälfte der Saison wichtig.
Und das Dumme ist, du weißt nicht, welche Hälfte.
So, bei Manuel Neuer wissen wir nicht, ob die Wade hält. Ist das so klug, den auch gegen die Elfenbeinküste wieder auf den Platz zu stellen?
Also, ich hatte ja für das Curaçao-Spiel hatte ich ja Baumann drin, eben um Manuel Neuer noch eben diese 5 Tage oder 4,5 Tage oder whatever eben zu geben, dass die Wade heilt oder weiter heilen kann und B, damit Baumann sein WM-Spiel kriegt, richtig, was er auf jeden Fall verdient hat.
Ja.
Und weil halt Curaçao, also uns war natürlich klar, dass wir gewinnen. Und deswegen war es auch egal, wer da im Tor steht. Deswegen völlig unwichtig, das Curaçao-Spiel, also jetzt sagen, ja, für unsere Torwartdiskussion völlig unwichtig.
Richtig.
Und auch das Elfenbeinküstenspiel ist jetzt kein Spiel, wo du Manuel Neuer riskierst. So, also wenn da irgendwelche Zweifel sind bei Manuel Neuer, dann lasse ich ihn nicht spielen, weil so wichtig ist das Elfenbeinküstenspiel auch nicht. Klar, wenn wir das gewinnen, sind wir sicher eine Runde weiter,
ja,
weil wir dann 6 Punkte haben und kein anderer 7 Punkte holen kann.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, wir auch dann, selbst wenn wir jetzt verlieren, dann wäre die Elfenbeinküste zwar sicher weiter, aber dann würden wir mit einem Sieg gegen Ecuador halt auch
den zweiten Platz
auch dann machen, eben, ja, wahrscheinlich den zweiten Platz holen und weiterkommen. Und wie du in unserem Vorgespräch gesagt hast, mit unserem 7-1 gegen Curaçao werden wir vermutlich eine der besten 8 Dritten dann werden, selbst wenn das irgendwie schief geht. Von daher ist das kein Spiel, wo ich jetzt irgendwen riskiere gegen die Elfenbeinküste. Klar, ich will gewinnen, ich will den Einzug klar machen, aber kein Risikospiel.
Den Einzug klar zu machen, könnte Deutschland mit dem Spiel gegen die Elfenbeinküste direkt machen, worauf Philipp referenziert. Genau, du sagst es, die 7-1 gegen Curaçao ist eine gute Ausgangssituation, um einer der besten 8 Dritten zu werden. Die spanische Leistung macht es dann am Ende erst möglich, dass du ein 1-1 oder ein 0-0 gegen die Kap Verde spielst. Dadurch wird Deutschland definitiv einer der besten 8 sein. Mhm. Und deswegen auch jetzt schon für die Endrunde qualifiziert. Ob das Sinn und Zweck einer Vorrunde, einer Endrunde ist, dann doch wieder 8 von 12 Mannschaften in die Endrunde mitzunehmen, ja, das mag auf in einem anderen Podcast diskutiert werden. Philipp, bevor wir zu Aufstellungen, Einschätzungen der Mannschaften, ja, und so weiter kommen, Gegnerbeobachtungen, lass uns noch mal ein bisschen weniger über Fußball reden und mehr über all das, dieses Roundabout.
Ja.
Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet in Toronto statt. Toronto ist nicht USA. Liegt in Kanada. Und das hatte wohl der ein oder andere Spieler nicht so ganz auf dem Schirm.
Naja, was heißt, der Spieler hatte das auf dem Schirm? Also der hatte das mit Sicherheit auf dem Schirm, aber das Problem ist, dass die Kanadier den Spieler sehr genau auf dem Schirm haben, mhm, oder hatten. Und du redest über Eli Wahi, der Stürmer der Elfenbeinküste, der bei Frankfurt unter Vertrag ist, wurde jetzt wegen Unterperformance im Winter ausgeliehen an die OGC Nizza. Und dort gab es wohl den einen Fall, dass, ich glaube, war es gegen Metz, war es, glaube ich, in dem 0-0, hat er sich eine gelbe Karte eingefangen. Und der französische Fußballverband hat wohl gemerkt, dass es zu dem Spiel und zu dieser gelben Karte auffällige Wetten gab.
Oh.
Ja, und daraufhin hat die französische Staatsanwaltschaft ermittelt, und Herr Wahi war wohl auch kurzzeitig in Gewahrsam in Frankreich, um da ermitteln zu können. Und jetzt liegt der Verdacht der Wettmanipulation oder beziehungsweise der Spielmanipulation liegt jetzt auf ihm, und das finden die kanadischen Behörden wohl nicht ganz so witzig. Und deshalb darf der gute Eli Wahi nach Kanada nicht einreisen.
Das ist in erster Linie ärgerlich, dass die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste, jetzt nicht nur auf Fans verzichten muss, weil die Einreiseregularien der USA so sind, wie sie sind. Nein, auch Spieler sind von den Einreiseregularien betroffen, aber diesmal nicht der USA, sondern, genau, Kanadas. Ist sehr ärgerlich, weil es am Ende des Tages nicht um einen sportlichen Vorfall, also auch um einen sportlichen Vorfall geht. Klar, wenn solche Verdachte im Raum stehen, ist das ernst zu nehmen, aber hat erstmal mit der sportlichen Komponente an sich nichts zu tun. Ist unsportlich im Sinne,
ja,
vielleicht, aber eben für diese WM erstmal nicht, weil in dubio pro reo. Wir wissen es noch nicht, es ist noch nicht belegt.
Genau, und in dem Fall vielleicht sogar gut für Deutschland, weil Eli Wahi stand in der Startaufstellung gegen Ecuador. Mhm. Also ja, ein Stürmer weniger, über den wir uns Sorgen machen müssen.
Gedanken machen müssen, so ist es, Philipp. Die deutsche Nationalmannschaft wird dann nach Toronto fliegen. Jetzt wollen wir uns aber vielleicht mal wieder dem Geografie-Podcast widmen, richtig?
Ja, du möchtest wahrscheinlich ein bisschen was über die Elfenbeinküste wissen.
Philipp, erzähl mir doch ein bisschen was über die Elfenbeinküste.
Ist gar kein Problem, denn das, was ich euch über Curaçao angetan habe, werde ich euch jetzt auch mit der Elfenbeinküste antun. Elfenbeinküste, auch offiziell genannte Republik de Côte d'Ivoire. Das war französisch, hoffe ich zumindest, dass das französisch war.
Das hörte sich so an.
Liegt daran, dass die Elfenbeinküste französische Kolonie war und somit ist die Amtssprache dort französisch.
Wer hätte es gedacht?
Heute Mittag, als ich nachgeguckt habe, waren da sonnige, regnerische, also so wie es halt irgendwie im Regenwald halt so ist, schöne 29 Grad bei 71% Luftfeuchtigkeit.
Ja, das klingt entspannt.
Also da können wir nicht ganz so mithalten mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Gradzahl schon.
Ja.
Liegt in Westafrika und zwar direkt neben Ghana. Ghana ja auch dabei. Also
auch große Fußballnationen, genauso wie die Elfenbeinküste.
Genau. Und liegt am Atlantik, also sozusagen genau auf der anderen Seite von Curaçao. Nur der große, weite Atlantik trennt diese beiden Nationen. Haben etwa 30 Millionen Einwohner auf 322.463 Quadratkilometern. Das sind, Kai, du hast richtig gerechnet.
Wie viele Fußballfelder sind das,
Philipp? Das sind 80 Menschen pro Quadratmeter.
Ah.
Und da das natürlich nichtssagend ist für euch zur Einordnung, Deutschland hat 360.000 Quadratkilometer. Also über den Daumen gepeilt gleich groß,
ja,
von der Fläche her. Allerdings hat Deutschland 233 Menschen pro Quadratmeter. Das heißt, ihr ahnt es, Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste, viel Dschungel, wenig Menschen, also ein sehr weitläufiges Land mit viel Flora und Fauna.
Jetzt haben wir, danke Philipp, jetzt haben
wir
ein buntes Bild der Elfenbeinküste im Kopf.
Was noch fehlt, Kai,
ja.
Und zwar das Wappentier, zumindest der Fußballnationalmannschaft, ist der Elefant.
Ja.
Und das Team wird auch liebevoll die Elefanten genannt.
Die Elefanten genannt. Philipp, ich bin ganz entzückt. So viel Informationen über die Elfenbeinküste hätte ich gar nicht ergoogeln können, wie du sie mir jetzt gerade erzählt hast. Jetzt haben wir geografiemäßig ein paar Informationen. Die Hauptstadt kenne ich immer noch nicht. Die wirst du mir garantiert auch sagen können. Ich frage nicht, Philipp, damit du nicht daneben liegen kannst.
Ja, wunderbar. Genau, ich habe sie zwar auch ergoogelt und in dem Beitrag, aber das wollte ich euch ersparen. Ich habe ja damals bei Burkina Faso genau richtig geraten. Deswegen rate ich natürlich jetzt nicht. Somit bleibe ich bei 1-1.
So ist es, da bleibt der Score hoch.
Erfolgreich.
Wenn wir die Hauptstadt mal ausklammern und vielleicht direkt zu dem Fußballergebnis kommen, Ereignis kommen, sagt mir die Elfenbeinküste und wahrscheinlich vielen von euch genau ein Name etwas.
Ja, zwei mindestens.
Ja, zwei?
Ja.
Okay, einen würde ich sofort sagen, das ist Didier Drogba.
Genau, und Yaya Touré.
Und Yaya Touré, richtig, der hat auch für die Elfenbeinküste gespielt.
So ist das.
Dann sind das die beiden und dann hört das bei mir schon auf. Ich war, ehrlich gesagt.
Yaya Touré hat ja noch einen Bruder, Kolo Touré, Innenverteidiger.
Ja.
Na, und ansonsten wird es dann nämlich schon, ich will nicht sagen schwieriger.
Auf jeden Fall dünner.
Aber genau, also ich müsste jetzt auch schon noch ein bisschen überlegen, bis ich so einen alten Recken aus dem Hut zaubere. Den aktuellen Kader habe ich mir natürlich angeguckt.
Da sind wir halbwegs gut informiert. Können die aktuell denn da mitspielen mit den goldenen Zeiten von Didier Drogba und den Touré-Brüdern mithalten?
Also auf dem Papier sage ich vorsichtig erstmal ja.
Mhm.
Ne? Also ich meine, klar, Drogba und Touré, ne, das ist schon eine hohe Messlatte. Ne? Aber wenn ich mir jetzt den wertvollsten Spieler angucke von der Elfenbeinküste, das ist Yann Diomande. Den kennen wir alle von RB Leipzig.
So ist das.
Spielt auf dem linken Flügel, hat einen Marktwert von 90 Millionen laut Transfermarkt.de. Ne? Das ist natürlich schon ein Brett. Ne? Und die Liverpooler suchen ja händeringend nach einem Ersatz für Mo Salah. Der ist da auf jeden Fall an der Merseyside im Gespräch.
Aber nicht nur Diomande ist natürlich die exponierte Position. Auch die TSG Hoffenheim hat mit, und jetzt entschuldige ich mich wirklich, Basumana Touré mit 40 Millionen Einspieler in den eigenen Reihen, der nicht so ganz, ja, ganz unbedarft ist. Die Liste der Personen mit einem hohen Marktwert, muss man ehrlicherweise sagen, in der Elfenbeinküste, ja, ist nicht so kurz.
Nee, die liest sich gut, ne?
Allerdings, Amad Diallo bei Manchester United, wahrscheinlich für 75 Millionen Euro Pfund gekauft damals, nee, und da, dann, nee, wieder Preis verloren.
Nee, gehört nicht zu den 75 Millionen, nicht? Leuten aus unserer Spezialfolge, kommt aus der eigenen Jugend.
Ah, okay, dann haben die den nicht gekauft, sondern, genau, dann haben die den großgezogen, auch gut.
Genau, war nämlich der gegen Ecuador der Siegtorschütze in der, mhm, in der Nachspielzeit. Also, und hat auch schon so das ein oder andere Premier League-Spiel auf dem Buckel für die Red Devils. Also, da ist schon, also die dürfen wir nicht unterschätzen, die Elfenbeinküste. Die haben schon, die haben auch schon Namen da.
Ja, unter anderem in der Innenverteidigung Ousmane Diomande mit 42 bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Oder Ivan Ndika bei der Roma, genau, der AS Roma für 35 Millionen dort verbucht. Im Tor weiß ich jetzt nicht, ob man den kennt, aber Fofana sagt mir auf jeden Fall auch was. Glaube aber, das ist einfach ein anderer Fofana gewesen, der mir was sagt, Philipp.
Ja, es gibt noch einen Wesley Fofana bei Chelsea, der ist Innenverteidiger.
Ja.
Aber der spielt nicht für die Elfenbeinküste. Nein, aber um vielleicht jetzt die, ja, Elfenbeinküste so spielerisch den Sack zuzumachen. Klingt jetzt hart, wenn ich sage, ist eine typische afrikanische Mannschaft. Soll aber heißen, haben, was das Spielermaterial angeht, längst aufgeschlossen zu den europäischen und südamerikanischen Mannschaften.
Ja.
Ne, also die Spieler, jetzt auch gerade der Elfenbeinküste, die spielen alle in Top-Clubs. Die haben alle exzellente Ausbildung genossen, ne, so wie Diallo bei Manchester United oder Diomande, der jetzt in der Bundesliga sozusagen durchstartet. Also vom Spielermaterial her ist es eigentlich eine europäische Mannschaft. So, nur ist es so, und das kennen wir ja auch von Ghana aus den letzten Turnieren, die es dann irgendwie nicht so richtig schaffen, so ein kohärentes Mannschaftsgefüge auf den Platz zu bringen, was dann auch schlagkräftig, ja, ist.
Mehr zu sein als nur die Summe der Teile. Ne?
Genau, wo dann am Ende, ich meine, wir erinnern uns sicherlich alle an das Uruguay-Spiel, ne, wo Ghana gegen Uruguay spielt, wo dann, oh ja, Suarez mit der Hand von der Linie rettet und dann hat Ghana trotzdem den Elfmeter in der Nachspielzeit und dann verschießen sie den Elfmeter.
Die Gian, ja.
Asamoah Gyan, genau richtig. Und wo ich so denke, so, Leute, also, ne, so der letzte, das letzte Moment,
ja,
schaffen irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja, die Stärken afrikanischen Mannschaften sind häufig nordafrikanische Mannschaften gewesen, genau, in der Vergangenheit, mit Marokko, mit Ägypten,
ja,
mit Algerien. Und jetzt kann es eben so eine zentral-westafrikanische Mannschaft mit der Elfenbeinküste, die ja nun auch nicht unerfolgreich sind, auch auf dem Kontinent nicht, immer mal wieder auch Afrika-Cup, glaube ich, mal gewonnen.
Ja, vor 3 Jahren zuletzt, glaube ich, ne?
Deswegen auch die Senegalesen oder auch weitere Mannschaften dort sind nicht ganz unbedarft. Die Südafrikaner beispielsweise auch keine Karnevalstruppe. Das ist, du hast es gesagt, die Veranlagung der Spieler ist schon brillant. Sind unfassbar schnell im Konter, sind, ja, auf das Klima eingestellt. Toronto jetzt nicht so unfassbar warm, aber auch nicht kalt.
Ja, genau.
Und werden die deutsche Mannschaft, glaube ich, über die Schnelligkeit ganz, ganz häufig in diese Kontersituation zwingen, sodass dort natürlich eine große Gefahr besteht, gerade mit den schnellen Spitzen, weshalb wir vielleicht glücklich sein können, dass eine der schnellen Spitzen in den USA bleibt.
Genau. Vielleicht noch abschließend, also die Elfenbeinküste muss ja auch nicht gewinnen.
Richtig, die haben gewonnen gegen, ne, Ecuador 1-0. Sehr glückliches Tor in den letzten Minuten, ja.
Und deswegen glaube ich, um jetzt schon mal so langsam in die Prediction zu kommen, dass das wird ein, glaube ich, ein ganz ausgeglichenes Spiel. Hm. Weil du hast die beiden Sieger und einer von beiden reicht einen Sieg, um sozusagen das klarzumachen. Das heißt, wir werden nicht Vollgas gehen.
Ja.
Oder beziehungsweise Ich hoffe, dass wir Vollgas geben. Aber wir müssen nicht auf Teufel komm raus jetzt irgendwie gewinnen. Ne? Also genau. Wir haben sozusagen gegen unseren schlechtesten Gegner haben wir jetzt gewonnen. Ne? Also können wir Check dran machen.
Ja.
Und jetzt geht es einfach nur darum, weiterzukommen. So, und deswegen müssen wir nicht auf Teufel komm raus direkt voll Power die an die Wand spielen. Und die auch nicht.
Nee, so, richtig, genau.
Das heißt, am Ende ist das so ein klassisches Spiel, derjenige, der sich als erstes in die Karten gucken lässt, verliert.
Genau, und deswegen kann es sein, dass das ein sehr taktisch geprägtes Spiel sein wird, Philipp. Wie stellst du dann so eine Mannschaft auf? Ich will von dir den Kurzdurchlauf einmal hören. Wie würdest du sie aufstellen?
Also ich habe im Tor Manuel Neuer.
Okay.
Ab jetzt ist für mich Neuer, weil anscheinend ist er fit genug und dann spielt er für mich. Mhm. Dann habe ich hinten nichts Neues. Kimmich rechts, Tah und Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Weil, warum nicht? Ne? Also gibt keinen Grund für mich, das zu ändern. Und Brown, mein mittlerweile fast Lieblingsspieler, auf der linken Seite startet auch wieder. Hat mir sehr gut gefallen, was ich gegen Curaçao gesehen habe. Und dann bleibe ich im Mittelfeld tatsächlich auch bei Mecha, Musiala und Pavlovic. Weil ich wiederhole mich, warum wechseln? Ne? Also Mecha, wie gesagt, normalerweise hätte ich Goretzka jetzt aufgestellt. Aber ein Match hat mir so viel Spaß gemacht gegen Curaçao, dass ich das gerne wiedersehen will. Und auch gut, Pavlovic und also ist jetzt nicht in der Defensivbewegung nicht so gefordert worden, dass man da irgendwie jetzt eine Aussage treffen kann. Also warum wechseln? Und vorne drin habe ich wieder Leroy Sané, vorne drin Havertz und Wirtz. Ich weiß, du willst mit mir gleich wieder über Havertz diskutieren. Das macht aber nichts. Weil ich glaube, jetzt, also die Curaçao, das war gut, um reinzukommen ins Turnier, um so ein bisschen frische Luft zu schnuppern. Und gegen die Elfenbeinküste, weil das jetzt, glaube ich, ein eher taktisches Spiel wird, ist jetzt einfach die nächste Gelegenheit, dass die Startelf sich einfach weiterhin einspielen kann und noch ein bisschen Dinge vertiefen kann. Und es hat ja keiner schlecht gespielt gegen Curaçao. Ne? Es ist ja keiner schlecht aufgefallen, wo ich jetzt sagen muss, okay, der muss raus. Von daher das meine Startelf. Soka, jetzt darfst du gerne mit mir über die Stürmerposition sprechen.
Die Stürmerposition will ich gar nicht besprechen, Philipp, weil bei meiner Aufstellung der Sturm nicht so, also der wird eine Rolle spielen, logischerweise, du musst ein Tor schießen, um das Spiel zu gewinnen, aber nicht so inhärent jetzt mit einem Voltemade oder sowas besetzt werden muss. Ich glaube nämlich, dass das System von der bisherigen Variante 4-2-3-1, also ein bisschen offensiver, zu einem 5-4-1 wird, also einem ganz bewusst eher defensivere gehaltenen System. An der Abwehrreihe, du hast recht, Neuer wird voraussichtlich spielen, wenn ich wetten müsste. Wünschen würde ich mir einen Baumann, auch im Spiel gegen die Elfenbeinküste, weil ich weiterhin der Überzeugung bin, dass Baumann Nummer 1 sein müsste, wenn ich Neuer mitnehme für die Aura und für die großen Spiele. Elfenbeinküste ist kein großes Spiel. Mhm. Deutschland ist qualifiziert für die letzte Runde der letzten 32, glaube ich, sind es.
Whatever,
Also viele. Einige 16. Finale.
Ja.
Es müssten 32 sein. Deswegen würde von mir Baumann hinten drin stehen. Du hast gesagt, Kimmich spielt rechts, weil Kimmich der Einzige ist, der rechts spielen kann. So, das ist bedingt richtig. Dass Kimmich natürlich rechts stehen wird. Tah und Schlotterbeck werden genauso in der Mitte stehen, weil diese Viererkette da hinten jetzt sich auch einspielen muss, auch für die größeren Spiele sich einspielen muss. Nathaniel Brown runterzunehmen wäre Unsinn. Genau. Der hat einen Formhoch, den musst du spielen lassen und hoffen, dass er sich nicht was tut dabei. Mecha, das gleiche Prinzip, ist gut im Turnier angekommen, sollte nicht jetzt da vom Platz getrennt werden. Bei Pavlovic weiß ich es nicht.
Genau, das ist also Curaçao, du kannst jetzt Curaçao nicht als Gradmesser nehmen, um jetzt Spieler rauszunehmen, meiner Meinung nach.
Nein, genau. Also das ist, da bin ich mir unschlüssig. Ich würde vielleicht einen Pavlovic weiter spielen lassen, den dann aber auch tauschen, weil ich glaube auch, dass andere Spieler einen guten Impact liefern können für die Kreativität des Spiels. Wie gesagt, auch ein Stiller würde ich mir wünschen, dass er zum Zuge kommt. Auf der linken Seite, beziehungsweise du wirst im Mittelfeld dann eben wieder, und das garantiere ich dir, einen Leroy Sané sehen, weil ich glaube, dass Nagelsmann da einen Faible für hat, auch Sané als etwas älteren, erfahrenen Spieler im Sturm auch mit drin zu haben. Du hast nämlich sonst wiederum nur Musiala und Wirtz, die auch spielen werden. Da wird auch kein Weg dran vorbeigehen, egal wie man es dreht und wendet. Und ganz vorne, natürlich hast du recht, könnte man Undorf spielen lassen. Ich glaube aber nicht, dass ein Undorf in einem defensiveren System, wie es jetzt gespielt wird, besser spielt, als das ein Havertz tut.
Okay,
ein Havertz, der wie du sagst, eher ein Zwischenraumspieler ist, der kein klassischer Stoßstürmer ist, sondern auch auf der 10, glaube ich, das ein oder andere Mal gut spielen kann. würde ich eher sagen, dass ein Havertz da vorne besser passt. Also jemand, der auch in diesen zwischen den Räumen gut agieren kann, während ein Undav diese Bälle braucht, diese Kreativität nach vorne auch braucht, den Druck nach vorne braucht. Und dann wirst du ihn eher in einem offensiv aufgestellten System sehen.
Okay, das sehe ich. Ja,
Seh ich. Vor allen Dingen muss man sich jetzt die Frage stellen. Die Elfenbeinküste spielt jetzt in einem, oder würden wir jetzt in einem defensiveren System spielen? Wir müssten umbauen.
Ja.
Wenn das erste Tor für die Elfenbeinküste fällt, wenn es 1-0 stünde, weil dann wären wir wieder bei, wer zeigt seine Karten offen, dann wären die Karten auf dem Tisch mit einem 1-0 und Nagelsmann müsste umpositionieren und dann glaube ich fest daran, dass man auch die Aufstellung ändern wird, hingegen Havertz rauszunehmen, die Offensive eher nochmal einzuschalten, weniger nach hinten zu spielen, offensiver nach vorne über die Flügel auch zu gehen. Ich glaube, das hat viel mit der Dynamik des Spiels auch zu tun am Ende.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir, was die sozusagen Spieldynamik angeht. Was mir gerade noch spontan eingefallen ist, als du über Pavlovic gesprochen hast, ist natürlich auch ein guter Moment, wenn wir sozusagen das Spiel eingetütet haben, dann auch nochmal einen Stiller einzuwechseln, einfach nur, um ihm Minuten zu geben. Ne, weil am Ende wird es so sein, ich glaube nicht, also sollten wir ins Finale kommen, glaube ich schon, dass sich auf dem Weg dahin der ein oder andere irgendeine Nicklichkeit zuzieht. Ne, so à la Bastian Schweinsteiger oder so. Gut, der hat es dann bis ins Finale geschafft, ne, aber so, und dann ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn dann auch die zweite Reihe, also die Stillers und Goretzkas und auch von mir aus die Woltemades, die ein paar Minuten kriegen im Turnier, einfach, dass sie drin sind, dass sie eben.
Vor allen Dingen diese wichtigen Minuten, die das sein werden. Ich muss dich weggrätschen, weil es genau darum geht. Wenn ich nämlich an Woltemade erst gegen Frankreich in der 90. Minute bringe, oder in der 80. Minute bringe, um die letzten 10 Minuten das Tor noch zu schießen, sind das seine ersten 10 Minuten im Turnier.
Genau.
So, das hast du nicht, wenn du den vorher schon mal hast spielen lassen. Das war gegen Curaçao auch eine gute Möglichkeit, wurde auch viel gewechselt. Um auch mal zu sehen, wie sind die Spieler drauf, wie sind sie im Verbund. Manche haben diese WM-Erfahrung, viele haben sie nicht.
Eben drum.
Und denen diese WM-Erfahrung zu ermöglichen, heißt auch Sicherheit geben für die Spiele, die dann kommen.
Genau, und deswegen glaube ich auch, dass wir dann auch im Mittelfeld den einen oder anderen Spieler sehen, weil, um ehrlich zu sein, Elfenbeinküste ist jetzt das erste Spiel, ich sag mal, unter
ist kein Testspiel.
Realen Turnierbedingungen. Ne? Also klar, Curaçao war nach 10 Minuten erledigt.
Ja.
Aber das ist sozusagen jetzt der erste Härtetest im Turnier und deswegen glaube ich schon, dass dann ein paar strategische Wechsel auch noch passieren werden. Wie gesagt, ich kann es auch sehen, dass Havertz dann auf die Zähne runtergeht und dann Undav oder Woltemade vorne reingehen oder dass ein Sané mal rauskommt und irgendwie eine Alternative gesucht wird. Von daher bin ich gespannt, Kai. Bleibt uns nur noch
die Frage aller Fragen.
Die Fragen aller Fragen. Und deswegen
ich ahne sowas.
Frage ich dich, wie hoch gewinnen wir denn?
Wir spielen 2-2, Philipp.
2-2?
Ja. Die Verwunderung in deinen Augen ist berechtigt.
Ja.
Ich glaube, das Feuerwerk, was wir gegen Curaçao abgefeuert haben, ist auch ein Blendfeuerwerk gewesen für viele. Ein Testspiel gegen eine Mannschaft, deren Personalpool 150.000 Leute sind. Das wäre wie wenn wir als deutsche Nationalmannschaft gegen den VfL Hildesheim spielen würden oder wie auch immer. Das ist einfach gar keine Vergleichsgröße. Und weil wir uns aber so bewusst sind darüber, dass das so ein exorbitant guter Auftakt war, während andere zu knapsen hatten, glaube ich, wird Deutschland mit zu viel Selbstbewusstsein reingehen, vielleicht sogar das 1-0 kassieren und es am Ende des Tages nicht über den Ausgleich, der dann noch kommt, so schaffen, weil jede defensive Herangehensweise sorgt doch dafür, dass offensiv nicht so viel los ist.
Das stimmt und an der Stelle fällt mir die Unterhaltung mit einem Kollegen von mir ein, der sagte, jedes Mal, als wir Weltmeister geworden sind,
ist das zweite Gruppenspiel verloren gegangen.
Haben wir ein Gruppenspiel unentschieden gespielt.
Ah, okay.
Also wir sind nie Weltmeister geworden, wenn wir alle drei Gruppenspiele gewonnen haben.
Ja, okay.
So, jetzt ist das natürlich eine Menge Wasser, die den Fluss hinuntergeflossen ist. Will sagen, es ist alles Geschichte.
Ja.
Aber es war so. So, und von daher ist dein 2-2 natürlich keine Katastrophe, ne, um Gottes Willen.
Würde sich im Spiel, würde sich in der Aneinanderreihung der Spiele, die Deutschland gegen die Elfenbeinküste bestritten hat, das ist genau eins, auch gut einreihen. Damals schoss Lukas Podolski die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2009 zum Ausgleich gegen die Elfenbeinküste in der Felddienstarena.
Siehst du mal.
Vielleicht ein Omen für dieses Ergebnis. Philipp,
ja.
Stelle ich dir doch die Frage zurück.
Ja. Also ich habe uns auf der Siegerstraße sehen.
Das ist ja positiv, das ist schön.
Ich weiß auch, dass es nicht Curaçao wird. Mhm. Ich weiß auch, dass die Elfenbeinküste ein Tor schießen wird. Dafür haben sie einfach die Qualität.
Ja.
Und dafür ist unsere Viererkette eben zu shaky, glaube ich.
Ja.
Und deswegen schießt die Elfenbeinküste ein Tor.
Ja.
Und wir machen drei.
Drei Tore für die deutsche Nationalmannschaft, also 3-1.
Genau, ja. weil ich einfach sehe, dass das vorne so wunderbar geklappt hat gegen Curaçao. Jetzt ist die Elfenbeinküste natürlich nicht Curaçao, die trennt natürlich der ganze Atlantik.
So ist das.
Deren Defensive ist natürlich auch besser als die von Curaçao. Aber die Mechanismen, die gegen Curaçao geklappt haben, die werden auch gegen die Elfenbeinküste klappen.
Mhm.
Weil sie dann eben doch nicht so Weltklasse sind, dass sie uns einfach negieren werden. Von daher, glaube ich, machen wir drei Stück. Und somit sind wir dann nach zwei Spieltagen auch rechnerisch qualifiziert.
Das wäre ja eine schöne Perspektive, Philipp. Also an euch, es gibt ein 2-2 und es gibt ein 3-1. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, für welchen Tipp ihr votiert. Schreibt es gerne in die Kommentare, was euer Tipp ist. Das würde uns interessieren. Für den Moment, Philipp, können wir eigentlich nur noch gespannt sein auf das Spiel, oder?
Ja, also letzter Hinweis von uns. Samstag, 22 Uhr.
So ist es.
Müsst euch keinen Wecker stellen, sondern einfach wach bleiben. Lohnt sich auch natürlich, ist ein Samstag, geht in den Biergarten, Public Viewing bei euch auf der Couch, Deutschland gucken und danach ab in eine Stadt feiern.
Das ist ein sehr guter Schlachtplan, Philipp, werden wir dabei sein. Für euch vielen Dank fürs Zuhören, auch zu dieser Sonderfolge zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Amerika.
Kanada und den USA. Mexiko.
Genau, ganz Nordamerika.
Ja.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder beim WM-Update dann da dabei seid. Für den Moment drücken wir der deutschen Nationalmannschaft natürlich die Daumen, dass alle fit bleiben und dass das Spiel gegen die Elfenbeinküste maximal erfolgreich wird. Philipp,
ja.
Und ich drücke mir gleich ein kaltes Handtuch ins Gesicht.
Ich wollte sagen, ich springe gleich in den Pool und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal. Philipp, alles Gute.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
'69 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.